Radio 1. Die Profis.
Die allerersten Hausbesetzer Westdeutschlands feiern heute so eine Art goldene Hausbesetzung. Ja, vor genau 50 Jahren wurde in Frankfurt am Main nämlich erstmals diese neuartige Form des mietlosen Wohnens in fremdem Eigentum ausprobiert. Vor 30 Jahren dann fand die Geschichte der Hausbesetzung ihr vorläufiges Ende mit der Räumung der Mainzer Straße in Friedrichshain. Und deren Geschichte erforscht am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam der Historiker Dr. Hanno Hochmuth. Herr Hochmuth, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Der Stadtsoziologe André Holm hat mich neulich daran erinnert, dass das Schwarzwohnen, also der illegale Bezug von freiem Wohnraum in der DDR, durchaus geduldet und nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Sind dann 50 Jahre Hausbesetzung ein rein westdeutsches Jubiläum?
Ja, zumindest mit diesem Datum ist es ein westdeutsches Jubiläum, aber Sie haben ganz recht, es gab auch im Osten Besetzungen, das waren dann weniger Hausbesetzungen, sondern Wohnungsbesetzungen mit dem kleinen, aber wichtigen Unterschied, dass die nie laut und öffentlich mit Transparenten an den Fassaden oder so gewesen sind, sondern dass sie im Stillen vor sich gehen mussten, denn ansonsten wären sie nicht geduldet worden.
Und heute, vor genau 50 Jahren in Frankfurt am Main, was war da der Anlass für die erste Hausbesetzung?
Da gab es einen großen Leerstand und es gab Immobilienspekulanten, die sich daran machten, so die alten gründerzeitlichen Bauten abzureißen, währenddessen viele Leute keine Wohnung hatten. Und es waren auch noch so diese Ideale der 68er-Bewegung, die vor allem auch für Jugendliche was machen wollten, die Jugendzentrumsbewegung. Und so kamen verschiedene Motive zusammen, die dann zu diesen ersten sehr politisch motivierten Hausbesetzungen in Frankfurt am Main führten.
Und es gab dann schnell dieses Wort Häuserkampf, das galt auch für das erste besetzte Haus in West-Berlin, Dezember 1971. Das Georg von Rauchhaus am Marianenplatz in Kreuzberg, besungen auch von Tonsteine Scherben, und zwar so.
Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Jawohl, so, man könnte sagen, diese Geschichte ist ganz gut ausgegangen für die Hausbesetzer, oder?
Ja, zumindest ist das eine erfolgreiche Besetzung gewesen. Vielleicht auch, weil es diese Hymne gegeben hat von Tonsteine Scherben, die im Prinzip nicht nur das Rauchhaus, also dieses besetzte Haus dort in Bethanien, sondern auch die Praxis des Hausbesetzens in ganz Deutschland, in ganz Westdeutschland bekannt gemacht hat.
Dann gab es eine zweite Welle von Hausbesetzungen in West-Berlin, in Kreuzberg und in Schöneberg. Und da ging es nicht mehr nur um ein Haus, oder?
Nee, da ging es dann tatsächlich um viele Häuser. Wir sprechen so von fast so 170 Häusern, die 1981 am Höhepunkt dieser Hausbesetzerbewegung in West-Berlin besetzt gewesen sind. Und das Interessante ist, dass es da dann tatsächlich um ganz normale Wohnhäuser ging. Also dieses Rauchhaus war ja eigentlich ein altes Schwesternwohnheim von einem Krankenhaus, was ganz Besonderes. Und dann aber 1979 geht es los, dass ganz einfache, verfallene Mietshäuser besetzt werden und, wie man damals auch sagte, instand besetzt werden. Das also die Besetzer daran gingen, die irgendwie selbst auf eigene Faust zu sanieren, weil die seit Ewigkeiten leer standen und vorhin hin verfielen.
Wie ist die Politik damit umgegangen, 81?
Naja, das war noch die SPD-Regierung, der SPD-Senat, der die Berliner Linie ausrief, die die CDU dann übernommen hat. Und das war dann die Linie von Härte. Das heißt, nach 24 Stunden sollten neue Besetzungen geräumt werden. Es gab dann sehr viele Polizeieinsätze. Das war dann tatsächlich dieser Berliner Häuserkampf. Es gab dann aber auch zahlreiche Verhandlungen. Also viele Hausprojekte sind dann auch legalisiert worden. Und darüber spaltete sich auch ein bisschen die Hausbesetzerbewegung. Auf der einen Seite die Instandbesetzer, die eigentlich auch Verträge haben wollten, und auf der anderen Seite die ganz politischen autonomen Hausbesetzer, die eigentlich immer ein Zeichen setzen wollten gegen den Staat und gegen die kapitalistischen Eigentümer.
Und wie es zur Schlacht in der Mainzer Straße kam 1990 und natürlich die Situation heute, darüber reden wir nach dieser Musik mit dem Historiker Hanno Hochmuth hier in den Profis auf Radio 1.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Traum und Trauma, die Besetzung und Räumung der Mainzer Straße 1990 in Ost-Berlin im Oktober, erscheint unter diesem Titel ein neues Sachbuch, herausgegeben vom Potsdamer Historiker Hanno Hochmuth. Herr Hochmuth, Mainzer Straße, Friedrichshain, marode Häuser, 100 Jahre alt, Neorenaissance, im Krieg kaum zerstört, nun aber total verfallen. Die DDR plante den Abriss, da sollten Plattenbauten hin, dann ging die Mauer auf und dann?
Dann ging die Mauer auf und dann gab es erstmal einen Abrissstopp. Die zwischenzeitliche DDR-Regierung unter Modrow tat dann erstmal nichts. Und dieser Stillstand und der gleichzeitige Leerstand führte dann dazu, dass so im April, Mai 1990 das die Runde machte, die Kunde machte. Da gab es dann Aufrufe, auch Richtung West-Berlin, Richtung Kreuzberg, dort die Häuser zu besetzen. Das Besondere, Sie hatten es gerade schon angedeutet, diese ganze Mainzer Straße, die eine Straßenseite war eigentlich schon leer. Das heißt, da haben dann tatsächlich über 250 Besetzer einen ganzen Straßenzug, 10 aneinanderliegende Häuser, noch 2 weitere dazu besetzt.
Alle, die auf Hausbesetzerseite dabei waren, schwärmen heute noch davon. In Sachbüchern, viele Romane sind darüber geschrieben worden. Wie kam es denn eigentlich zu der Aufteilung der Häuser nach Interessen? Da gab es, wenn ich richtig gelesen habe, ein Lesbenhaus. Es gab ein sogenanntes Tuntenhaus. Wie hat sich das organisiert in dieser Anarchie des Sommers 1990?
Ach, das hat sich eigentlich erstaunlich gut sortiert, zumindest am Anfang war das ein sehr hoffnungsvoller Aufbruch, wo dann tatsächlich diese Initiativen einzelne Häuser bildeten. Es gab aber auch Straßenfeste, wo alle dann auch zusammenkamen. Aber es mehrten sich dann halt die Konflikte, ne? Konflikte mit Neonazis, die die Straße oftmals attackierten, Konflikte mit den Nachbarn auf der anderen Straßenseite, die zum Teil ihre Probleme damit hatten, zum Teil aber auch gut damit auskamen und dann auch immer mehr Konflikte untereinander zwischen Ostbesetzern und Westbesetzern, so dass das dann Richtung Herbst eine angespannte Zeit gewesen ist, als es dann zur Räumung kam.
Wie kam es überhaupt zu dieser Schlacht in der Mainzer Straße, nach der die Straße ja ziemlich verwüstet war?
Ja, es waren eigentlich 3 Tage, ganz kurz zusammengefasst. Es gab am 12. November eine Räumung von 2 Häusern in der Nähe. Da gab es einen Protest von den Mainzer Besetzern. Die Polizei ging dann rauf auf die Frankfurter Allee und versuchte dann das auch in der Mainzer Straße zu klären. Die Besetzer hielten kurz die Überhand. Am nächsten Tag gab es noch Verhandlungen, sind alle gescheitert. Und am 3. Tag, am 14. November, ging dann die Polizei mit über 3000 Einsatzkräften rein und hat das mit großer Brutalität geräumt. Das Ganze wurde auch mit großer Brutalität beantwortet und hinterließ dann beide Seiten eigentlich traumatisiert.
Eine letzte Frage. Sie haben jetzt so viel geforscht zum Thema Hausbesetzung. Würden Sie sagen, Hausbesetzung lohnt sich, wenn Sie sich die Geschichte anschauen? Also profitieren davon Hausbesetzer und Hausbesitzer?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal werden ja auch Hausbesetzer später zu Hausbesitzern. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Es gibt ja auch Projekte, die seit den 90er Jahren bis heute noch existieren, zum Teil aber auch heute stark unter Druck geraten. Überhaupt ist die Zeit heute sehr, sehr anders als in den 70er, 80er Jahren. Es gibt heute in Berlin keinen großen Leerstand mehr. Es gibt eigentlich wenig zu besetzen. So ein Stück weit wirkt die Praxis der Hausbesetzung deswegen auch etwas aus der Zeit gefallen.
Hanno Hochmuth, herzlichen Dank über den Sommer der Anarchie 1990 und das Jubiläum 50 Jahre Hausbesetzung in den Profis auf Radio 1. Mhm.